Ja, ich würde sagen, ich beginne vielleicht mit einem Gebet. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben dürfen. Ja, Herr, und dass es uns unterrichtet, auch in dieser jetzigen Zeit. Das sind nicht nur Geschichten, die für damals geschrieben wurden, sondern auch für heute. Und wir beten auch, dass wir für uns wieder was mitnehmen. Gib uns auch nochmal Konzentration, Herr, dass wir nochmal zuhören können. Und ich bete, Herr, darum, dass unsere Herzen verändert werden, dass Christus uns wieder vor Augen steht, Herr, und dass wir in sein Bild hinein verwandelt werden. Amen. Ja, ich werde einfach ein paar Sachen weitergeben. Lasst uns 1. Samuel Kapitel 7 aufschlagen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Kapitel 4, 5 und 6. Da ging es um die Herrlichkeit Gottes. Zuerst hieß es, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Halt das nur von hier so, oder? Ja, okay. Also die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Was war passiert? Israel hat eine bittere Niederlage erlebt. Die Priester sind gestorben und die Bundeslade wurde von den Feinden entführt. Und dann in Kapitel 5 und 6 haben wir dann gesehen, wie Gottes Herrlichkeit oder wie Gott seine Herrlichkeit im Philisterland wieder errichtet hat. Die fremden Götzen müssen sich beugen, da kommen Plagen über die Feinde. Und letztendlich haben die Philister es verstanden, also so können wir nicht weiter mit der Bundeslade umgehen. Und sie haben sie wieder zurückgeschickt. Und dann erscheint wieder die Herrlichkeit Gottes in Israel. Und in Kapitel 7 am Anfang hatten wir dann gelesen, da gibt es eine Stadt, Kiriat Jearim, die holt die Bundeslade zu sich. Und dann bleibt die Bundeslade etwa 100 Jahre an diesem Ort. Erst später, David wird die Bundeslade wieder zurückholen. Und lass uns jetzt einfach ein paar Verse lesen. Kapitel 7, die Verse 2 bis 6. Und von dem Tag an, da die Lade in Kiriat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren. Und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr vom ganzen Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister retten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel nach Mizpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn, und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mizpah. Eigentlich müssten wir ja denken, dass jetzt alles wieder gut ist. Schließlich ist ja die Bundeslade wieder zurückgekommen. Aber wir merken, so ist es dann nicht. Noch immer wird Israel belagert, die Philister bedrohen sie. Und so lesen wir hier gleich am Anfang, es gibt eine Wehklage. Natürlich klagt man darum, dass man Befreiung haben möchte von den Philistern. Aber hier steht auch nochmal ausgedrückt, sie riefen wehklagend nach dem Herrn. Das heißt, sie haben verstanden, wo das eigentliche Problem ist. Sie merkten, irgendwas stimmt nicht mit unserer Beziehung zu Gott. Und das ist ja schon mal etwas sehr, sehr Positives. Was wir nur lesen, nach 20 Jahren war das so. Das heißt, seit 20 Jahren ist die Bundeslade da und so lange hat das gebraucht. Aber ich glaube, für Samuel selbst war das eine große Ermutigung. Ich meine, ich glaube, das kennt ein jeder von uns, gerade wenn wir an Menschen arbeiten, vielleicht ihnen auch immer wieder das Wort Gottes weitergeben. Manchmal ist das sehr, sehr deprimierend. Manchmal erzählst du auch immer dasselbe. Also ich sage das auch schon zu meiner Frau, wenn ich hier vorne stehe, ich höre mich ja schon selbst reden. Es ist manchmal so. Man hat den Eindruck, man redet immer dasselbe. Und so muss es auch Samuel ergangen sein. Und vielleicht hat er auch immer dasselbe gesagt. Es gab nichts Neues zu sagen. Und nach 20 Jahren stehen sie plötzlich da und sagen, wir haben es kapiert. Weißt du, und so geht es uns auch manchmal. Plötzlich steht jemand da, wo man es manchmal gar nicht gedacht hätte und sagt, jetzt hat mir der Herr das aufgezeigt. Und das sollte uns wirklich ermutigen, weiterzumachen. Es gibt immer wieder diese Momente, wo der Herr plötzlich an den Herzen so arbeitet, dass jemand umdenkt. Nun, wie kann die Beziehung zum Herrn wiederhergestellt werden? Jetzt könnte man natürlich vieles sagen. Die einen würden sagen, du musst vor Gott weinen, Tränen müssen fließen. Der andere würde vielleicht sagen, ein Schuldgeständnis wäre wichtig. Ich liebe es an Samuel, der ist ja sehr, sehr praktisch. Er sagt, wenn ihr das hinkriegen wollt, wieder mit der Beziehung zum Herrn, sagt er, dann müssen die Götzen weg. Das muss ganz, ganz praktisch aussehen. Er sagt ihnen quasi, ihr dürft nicht so leben, wie dies die Philister gemacht haben. Die haben es ja versucht, parallel die Bundeslade neben ihren Gott Dagon zu stellen. Und es funktionierte nicht. Gott rief ja irgendwann zu einer Entscheidung auf. Und so sagt er, das wird nicht klappen. Da müsst ihr konsequent sein. Er nennt jetzt hier auch ja, so ein paar Gottheiten, oder eigentlich ja nur eines, die Astarten. Das ist so ein Sammelbegriff für die weiblichen Gottheiten. Die waren halt bekannt für Liebe, Fruchtbarkeit, aber auch für Krieg. Aber was ganz, ganz eng mit diesen Gottheiten in Verbindung stand, war die Hurerei, die Prostitution. Und er sagt, das muss weg. Ich meine, ihr müsst euch das mal einfach, na, stellen wir uns lieber nicht vor, aber diese Götzen, das waren eigentlich nackte Frauen. Vor denen kniete man sich nieder, die verehrte man und von denen wünschte man vielleicht auch irgendwelche Befriedigung. Und das parallel zu Gott. Dann sagen sie, ist ja unfassbar, geht doch gar nicht. Ja, ist tatsächlich so. Aber wenn wir mal ehrlich sind, was bei uns manchmal geht, auch im selben Bereich, und es wird zum Götzen. Und wo Gott sagt, das muss weg. Es funktioniert nicht. Und wir versuchen es doch. Und wir kriegen es manchmal sogar lange hin, so zu leben. Aber ich hoffe, es gibt den Moment, wo wir es verstehen. Die Astarten müssen weg. Vielleicht auch gerade in diesem sexuellen Bereich. Also, ganz praktisch. Sünde soll nicht nur ständig beweint werden, sondern soll weggetan werden. Und ich staune ja manchmal über die jungen Gläubigen, die sind da manchmal knallhart. Die gehen da in ihr Zimmer rein, Poster weg, CD-Sammlung, schauen sie durch, sagen, ach komm, gleich alles weg, Filme genau dasselbe, T-Shirt taugt nichts. Also die sind da manchmal so eiskalt. Aber wir kennen das. Dann wandelt man mit dem Herrn und den Herrn wird man ja nicht so schnell verlassen. Aber was dann kommt, ist, dass langsam die Götzen zurückkommen. Oft erstmal in so einer abgemilderten Form und dann irgendwann wird das aber auch sehr, sehr klar. Was mich begeistert an denen, er hat die Astarten explizit genannt und dann sprach er einfach von fremden Göttern. Ja, und was machen die? Die überlegen jetzt einfach, was sind bei uns die fremden Götter? Und hier wird das dann erwähnt, sie entdecken bei sich den Gott Baal und sagen sich, den gibt es auch noch in unserem Leben. Und den tun sie auch weg. Und das finde ich toll, wenn Christen nicht nur, ja, wo man es denen immer auf die Nase drücken muss, Schritt für Schritt, das musst du tun, das musst du tun, sondern wenn man einfach biblische Prinzipien hat und sich ehrlich und aufrichtig fragt, Gott, was ist es denn bei mir? Denn dein Problem ist nicht unbedingt mein Problem. Da ist es wichtig, dass wir aufrichtig werden. Überleg für dich selber, gibt es so etwas wie einen fremden Gott in deinem Leben, irgendetwas, was auf einer Stelle steht mit Gott, dann muss das weg. Und erst an diesem Punkt kann Samuel dann sagen, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Das heißt, erst wenn es ein alleiniges Ja zum Herrn gibt, dann erlebt man wirklich endgültige Befreiung. Vielleicht noch eine Sache, die dann hier nochmal erwähnt wird. Baale kommen weg, Astarten kommen weg und dann heißt es, und sie dienten dem Herrn allein. Ich hatte schon die jungen Gläubigen erwähnt, wie knallhart die manchmal auch sind, so rigoros. Aber häufig ist es bei ihnen dann auch so, sie tun alles weg, Und dann wissen sie manchmal nicht so richtig weiter. Und jetzt muss eine Sache kommen, die ist sehr, sehr wichtig, dem Herrn alleine zu dienen. Vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, auch ältere Gläubige sind manchmal so, vielleicht verunsichert die das auch, wenn die jungen Gläubigen da so wirklich rigoros handeln. Die versuchen die manchmal sogar zu bremsen. Ja, und wollen erstmal kleine Schritte gehen. Lass das sein. Das Wichtige ist, die Energie muss gleich auf die richtige Seite hingelenkt werden. Gleich sagen, und jetzt nimm deine ganze Kraft und Zeit, die du hast, und diene dem Herrn allein. Weil was passiert ganz schnell? Wenn erstmal ein Vakuum entsteht, dann kommt das Alte wieder zurück. Wir müssen es ganz und gar mit dem Herrn füllen. Weil ein Christenleben erträgt einfach kein Vakuum. So sind wir nun mal. Wir müssen es füllen. Und da muss eben der Herr ganz und gar dastehen. Vielleicht fragen wir uns dann, warum versammelt Samuel die dann alle in Mizpa? Ich hatte mir gedacht, eigentlich ist doch schon alles gelaufen. Die Götzen weggetan, Endergebnis, sie dienten dem Herrn allein. Eigentlich, ich habe mir gedacht, eigentlich diese Versammlung, die hätte ja vorher stattfinden müssen. Da hätte er denen das genau erklären müssen und dann wäre das alles nach und nach gekommen. Er sagt jetzt aber nachträglich, und jetzt kommt nochmal und wir versammeln uns. Und dann sehen wir das auch noch, was da so alles kommt. Da wird Wasser geschöpft und ausgegossen, wahrscheinlich so als ein Sinnbild für Reinigung. Es wird gemeinsam gefastet. Und sie machen auch ein Schuldgeständnis und Samuel richtet die dann. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, Samuel wusste eines ganz genau, dass dieses Volk total unbeständig ist. Und deswegen sagt er, kommt hier hin und ich werde für euch beten. Ist mir nochmal bewusst geworden, warum versammeln wir uns eigentlich? Es gibt Gläubige, die denken immer, zu den ganzen Versammlungen, da gehen die hin, die besonders geistlich weit sind. Das stimmt gar nicht. Wisst ihr, wer zu den ganzen Versammlungen geht? Zu der Gebetsstunde? Das sind diejenigen, die begreifen, wie unbeständig man selber ist und dass man das braucht. Dafür gibt es die Versammlungen. Und gerade auch Gebet, das erwähnt er hier ganz besonders. All diejenigen, die nicht hinkommen, geben zum Ausdruck, ich kann das, ich schaffe das. Ich komme hier hin, um zu sagen, betet für mich. Ich habe Probleme in meinem Leben. Deswegen muss ich hier hinkommen. Das möchte ich uns einfach nochmal ganz bewusst machen. Versammlungen dienen immer zur Vertiefung. Es stimmt, vieles kriegen wir alleine hin mit dem Herrn, mit der Familie und dem Herrn. Das funktioniert. Es gibt aber Dinge, die tut der Herr auf in der Versammlung. Und die macht er dir vorher vielleicht auch gar nicht deutlich, dass du da ein Problem hast. Die Versammlung dient zur Vertiefung. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und vielleicht brauchst du auch gerade jemanden, der für dich betet, so wie ein Samuel. Lass uns die Verse 7 bis 14 lesen. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israels in Mizpa zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als die Kinder Israels dies hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israels sprachen zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherte sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mizpa aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Bet-Kar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpa und Shen auf und gab ihm den Namen Eben-Ezer und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. So kamen die Städte, welche die Philister von Israel weggenommen hatten, wieder an Israel, von Ekron an bis nach Gath. Und auch ihr dazugehöriges Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister. Und es war Friede zwischen Israel und den Amoritern. Ja, es ist, glaube ich, so wie oft. Aufbruch ist da, Neubelebung und schon steht der Feind vor der Tür. Und er will alles wieder zunichte machen. Und ich glaube, für ihn war das auch ein super Moment. Israel als Ganzes versammelt, sie haben gefastet, sie haben gebetet, waren ganz konzentriert gewesen, wahrscheinlich waren nicht viele Waffen dort. Und für ihn war das der passende Moment für einen Angriff. Aber wir sehen, letztendlich ist es der passende Augenblick für Gott, einzuschreiten. Ich weiß nicht, wie es Israel in diesem Moment ging. Eigentlich war es ja ihr Wunsch gewesen, Gott befreie uns vor den Philistern. Aber ich glaube, die haben sich nicht vorgestellt, dass es jetzt passieren würde. So schnell. Ich denke, sie dachten sich, wir kehren zum Herrn um und irgendwann gibt es vielleicht eine Schlacht und dann erleben wir Sieg und vielleicht noch eine und irgendwann werden wir endgültig befreit. Aber Gott sagt, nee, jetzt sofort machen wir das. Sofort. Eines ist mir hier nochmal klar geworden. Was ist für uns das größte Problem? Für uns ist das größte Problem die Philister. Diese großen Probleme der Welt oft. Ukraine ist für uns ein Riesenproblem. Wisst ihr, für Gott ist das überhaupt kein Problem. Wisst ihr, wo das größte Problem ist? Unser Herz. Unser Herz ist das große Problem. Dafür braucht Gott 20 Jahre, um an Israel zu arbeiten, dass sie pußfertig werden. Die Philister sind überhaupt kein Problem. Und das müssen wir auch begreifen. Die großen Nöte, um die wir uns kümmern sollen, die sind auch sehr real. Aber es sind nicht die größten Probleme. Hier drinnen steckt das größte Problem. Hier werden die heftigsten Kämpfe ausgefochten. Nicht zwischen Russland und Ukraine. Im Herzen. Und wenn Gott das erstmal bewältigt hat, werden wir merken, wie schnell das andere oft schwindet. Ganz, ganz schnell. Was tut Samuel? Er opfert ein Milchlamm, heißt es hier, und er schreit zu dem Herrn. Wir merken auch hier, die Siege, die wir erringen, sehen auch völlig anders aus als in der Welt. Was ist unser Sieg? Die Bibel sagt uns das, da gibt es ein geschlachtetes Lamm, das die Welt überwindet. Dadurch siegen wir. Durch den Glauben an den Sohn Gottes, 1. Johannes 5. Was ist unser Sieg? Das Gebet zu einem allmächtigen Gott. Das ist unser Sieg. Unsere Siege sehen völlig anders aus. Was sagt Gott zu Israel, was es nicht begreifen will, in Jesaja? Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Rossen dahin fliegen. Darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davonreiten. Darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Umkehr, Ruhe, Vertrauen. Das ist der Sieg. Nicht, indem wir selber alles anpacken und versuchen, den Feind zu besiegen. Wir müssen umkehren. Wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen dem Herrn vertrauen. Das ist unser Sieg. Und das zeigt der Herr jetzt auch. Hier ist die Rede von einem gewaltigen Donner, der die Philister verwirrt. Dachte ich, das ist doch interessant. Eigentlich war der Gott Baal dafür bekannt. Er war der Gott des Donners und des Blitzes. Und was hatte man mit dem gemacht? Den hat man gerade weggetan. Den hat man weggetan. Und so manch einer würde sagen, was ist da euch aus den Händen geglitten? Den werdet ihr irgendwann noch brauchen. Den brauchen sie nicht. Gott selber zeigt, dass er der wahre Gott des Donners ist. Und er schenkt gerade dadurch einen Sieg. Das dürfen wir also wissen. Uns wird niemals etwas Gutes entgehen, wenn wir umkehren und etwas ablegen. Manchmal ist es ja so das erste Gefühl, wenn ich das ablege, dann verpasse ich etwas im Leben. Glück oder irgendwas anderes. Was macht Gott deutlich? In mir wirst du alles andere finden. Alles wirst du in mir finden. Und deswegen wollen wir mutig sein und Dinge ablegen. Und Gott wird uns zeigen, er kann das ohne Probleme füllen. Ohne Probleme. Lass uns nochmal vielleicht über den Gedenkstein nochmal nachdenken. Israel jagt die dann fort. Und dann wird ein Gedenkstein errichtet, eben Ezer. Das heißt so viel wie Stein der Hilfe. Und Sie können sagen, bis hierher hat Gott uns geholfen. Und mich fasziniert dieser Stein. Und ich glaube, unsere Biografie, gerade von einem Christen, ist eigentlich ja gepflastert von solchen Steinen immer wieder. Überall finden wir die. Ich meine, wenn ein Ungläubiger eine Biografie schreiben sollte, was bringt er dort hinein? Also wenn er erfolgreich war, wird er all die Stationen aufzeigen, wo er es zu etwas gebracht hat. Hier die nächste Karrierestufe, Leiter hoch und da und da und da. Das ist seine Biografie. Wisst ihr, wenn wir zurückdenken auf unser Leben, dann denken wir an diese Gedenksteine, eben Ezer. Und hier hat Gott mir geholfen, und da hat mir Gott geholfen und so weiter. Und ich finde das so ermutigend. Ich meine, was sagst du zu einer Person, die im Leben nicht viel was geleistet hat? Was sagst du zu dem Schächer am Kreuz? Was hat der geleistet? Aber es gibt einen Gedenkstein, den er hat und sagt, und in diesem Moment hat Gott mir geholfen, am Ende seines Lebens. Das kann er mitnehmen und das kann er vorweisen. Und das ist letztlich auch unser Ruhm. Wir rühmen uns des Herrn, das sagt die Bibel uns immer wieder. In uns gibt es nichts. Aber das können wir sagen, der Herr hat mir immer geholfen. Und lasst uns das immer wieder auch zum Ausdruck bringen. Weniger über uns reden, mehr darüber reden, was Gott in unserem Leben getan hat. In den Versen 15 bis 17 wird uns nochmal Samuels Richterdienst vorgestellt. Da heißt es, und Samuel richtete Israel sein Leben lang. Und er zog Jahr für Jahr umher und machte die Runde in Bethel, Gilgal und Mizpah und richtete Israel an allen diesen Orten. Doch kehrte er immer wieder nach Rama zurück, denn dort war sein Haus. Und er richtete Israel dort und er baute dort dem Herrn einen Altar. Was mich an diesem Diener fasziniert, er tut es sein Leben lang, so heißt es hier. Lebenslang war er unermüdlich unterwegs. Hatte seine Orte, wo er immer hinging, und er errichtete dort Israel. Und so merken wir auch hier Arbeitslosigkeit, Berentung und dergleichen. Das gibt es einfach im Reich Gottes nicht. Solange Gott uns Kraft gibt, können wir unterwegs sein. Ja, Geschwister, wir können auch einen Dienst unseren Leben lang tun. Also seid nicht zu voreilig, wenn ihr 50, 60 seid, dass ihr sagt, so, jetzt sind die Jungen dran, nicht so schnell. Gebt Aufgaben ab, gebt ihnen Dinge weiter, was sie tun sollen und mach bitte weiter. Vielleicht bleibt es auch so, dass du deinen Dienst dein Leben lang machst. Solange Gott dir die Kraft gibt, wollen wir weitermachen. Was sollen wir vielleicht zu seinem Richterdienst sagen? Er zog einfach von Ort zu Ort und half dem Volk bei seinen Problemen. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Dienst. Vielleicht liegt das ja auch Gott irgendwem von euch auch aufs Herz. Ich denke da auch zum Beispiel an den Besuchsdienst. Einfach Leute besuchen, hinhören, wo ein Problem ist, weiterhelfen. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Dienst. Und er ist wirklich im Reich Gottes sehr, sehr gefragt und wenige machen so etwas. Aber ich möchte es dir auch nochmal besonders ans Herz legen. Es ist ganz wichtig, wir müssen nicht alleine mit unseren Problemen kämpfen. Du musst nicht alles mit dir selbst ausmachen. Gott hat geistliche Leiter eingesetzt. Und jetzt mache ich nicht Werbung für mich selbst oder für Franz oder für Walter. Aber ich glaube, das ist was Wichtiges. Dass wir Personen um uns herum haben, denen wir unsere Probleme schildern. Ich hatte mal ein massives Problem gehabt, bin dann zum Hirten gegangen in der Gemeinde und dieses Problem hatte ich nur noch bis zu diesem einen Tag gehabt. Und ich war frei. Ganz einfach, weil ich es ihm erzählt hatte, wir haben darüber gebetet und der Herr hat nur auf diesen Moment gewartet, dass ich es erzähle. Und das möchte ich einfach mitgeben. Teil dich mit, such dir vielleicht auch jemanden, dem du dich mitteilen kannst. Das ist ganz, ganz wertvoll. Ich meine, was macht ein Richter, wenn wir es mal buchstäblich nehmen? Ein Richter, der trifft für dich die Entscheidung. Dafür braucht man Mumm. Wir wollen ja selber die Entscheidung treffen und sagen, wie weit ich gehe. Und das ist unser Problem. Häufig sage ich, bis hierhin würde ich gehen, weiter gehe ich nicht. Und wisst ihr, was ein Richter macht? Und der sagt, du gehst jetzt noch mal ein paar Schritte weiter. Das machst du jetzt einfach mal. Wisst ihr, und das ist heilbringend. Einfach mal zu tun, was der andere sagt. Besonders, wenn er mit der Bibel kommt. Tu das und du wirst Sieg erleben. Was sehen wir hier am Ende? Da heißt es, er baut einen Altar. Das heißt, er ist nicht dieser Prediger, der den anderen predigt, diene dem Herrn allein, sondern bei sich zu Hause gibt es einen Altar und der ist nur allein Gott gewidmet. Das macht er uns hier vor. Und das wünsche ich uns, dass wir so welche werden, wo andere hinschauen und sehen, der hat nur einen Altar bei sich zu Hause stehen und der ist dem Herrn gewidmet. Amen.